Dann herzlich willkommen zu Podcasten geht ins Kino, dem Filmpodcast mit
Sebastian
und Konrad, aber ohne Carsten.
Aber ohne Carsten.
Der ist ja nur im Namen vertreten.
Genau, es ist wie warten auf Godot.
Richtig, genau. Wir sitzen hier und warten auf Carsten,
genau,
um über Filme zu sprechen.
Wir halten immer einen Platz frei für Carsten.
Richtig, genau. Ja, in unseren Herzen und auch physisch. Oder vielleicht ist es auch nicht so. Vielleicht ist Carsten ein Mysterium, das vielleicht aufgeklärt wird oder auch nicht. Wir wissen es nicht. Vielleicht wird es irgendwie erklärt. Denn heute soll es ums Erklären gehen. Das Erklären in Filmen auf eine Art und Weise.
Genau, der Titel ist vielleicht, wenn ihr den Titel der Folge seht, dann wisst ihr vielleicht noch nicht, was gemeint ist. Und vielleicht lassen wir das eine Weile lang offen.
Richtig, genau. Weil wir stehen dafür, für die Magie des Nichtverstehens.
Genau.
Aber bevor wir darüber sprechen, sprechen wir über die Filme, die wir gesehen haben.
Genau.
Ja, mit welchem wollen wir anfangen? Hast du denn vor?
Fangen wir doch mit One Battle After Another an.
Fangen wir gleich mit dem Big Boy
genau,
an.
Genau, ja.
Dem neuen PTA, Paul Thomas Anderson Film, der jetzt seit kurzem gestartet ist. Und ja, 2 Stunden und 40 Minuten.
Mhm.
Ich meine, es ist ja, wie bei vielen Filmen von PTA, es ist jetzt irgendwie Genres und schwierig, aber es ist ein Action, Drama, Thriller. So würde man es, glaube ich.
Ja.
Ne?
Ja.
Genau. Und in dem Film spielt Leonardo DiCaprio einen alternden Widerstandskämpfer, der in den 90, Ende der 90er so eine Art, ich nenne es jetzt mal linker, linksextremistischer Gruppe, der genannt French 75, genau, richtig, angehörte. Und ja, mittlerweile ist er aber genau, ist diese Gruppe ist zerschlagen worden und ja, nun lebt er quasi verdeckt mit seiner Tochter irgendwo im Wald, in so einem im Vorort von so einem kleinen Wald vor so einem Ort, hier Backton Cross genannt. Und ja, seine Tochter wird entführt von einem, das fand ich ganz interessant, einem, es gehört ja trotzdem, ist ja, das ist ja trotzdem Polizei, ne? Also er ist ja, das fand ich immer so interessant, weil es sieht alles auch Militär aus, aber es steht immer Police drauf.
Ja.
Was natürlich auch Sinn macht, aber was ist denn das? Welchen Rang hat denn der? Das habe ich mich die ganze Zeit gefragt.
Das habe ich auch überlegt und ich glaube, dass der Film das bewusst so ein bisschen offen lässt.
Yeah, yeah.
Weil du sagst ja, also du hast angefangen mit, das war in den 90ern. Da bin ich mir gar nicht so sicher, ob das in den 90ern war. Für mich spielt der Film so ein bisschen in so einer seltsamen Nichtzeit.
Ja, ja, der hat auch.
Weil in den 90ern sehen wir ja schon so, also in quasi der ersten Zeitebene, die so die Vorgeschichte ist,
genau,
sehen wir ja schon so Lager von so Migranten, die an so heutige Eislager ganz eindeutig irgendwie angelehnt sind, ne?
Und es kommen auch schon Smartphones vor.
Genau. Und genauso wie die Zeit.
Stimmt, du hast recht, ich glaube, es ist eher so, es ist, glaube ich, Ende 2000er Jahre. So 2007 bis 2010, irgendwie sowas. Es ist, glaube
ja,
ich.
Ja,
macht mehr Sinn.
Also ich glaube halt, dass der Film so das auch bewusst so ein bisschen offen lässt und auch halt auch so bewusst so ein bisschen offen lässt, ob dann so die Haupthandlung jetzt spielt oder in so einer vage, so leicht dystopischen, baldigen Zukunft. Und so lese ich halt auch diese Sean Penn-Figur. Vielleicht ist das eine existierende Organisation, der er angehört. Vielleicht ist es aber auch eine Zukunft, in der irgendwie Militär und Polizei dasselbe sind.
So. Ja.
Und,
ja. Genau, ja, das meine ich auch damit, dass es so gedacht ist von dem Film.
Mhm.
Genau, also wir nennen es jetzt mal die Militärpolizei, so nennen wir sie mal. Ein hohes Tier in der Militärpolizei, das entführt quasi die Tochter von Leonardo DiCaprio in dem Film und ja, er versucht sie natürlich zurückzuholen und ja, drei Stunden Tour de Force, kann man so sagen.
Ja.
Wir sind ganz froh, ich war auch sehr froh, nach 23 Jahren, dass Paul Thomas Anderson mal wieder einen Film mit Tempo gemacht hat, auch wenn ich seine Filme jetzt danach auch sehr zu schätzen weiß, aber es ist auf jeden Fall ein Film, so unter der ganz einfachen Überschrift, den er mal wieder so, man hat so das Gefühl, der ist so mit Leib und Seele gemacht.
Mhm, ja.
Der ist nicht so, viele haben ja damals nach, oder mit There Will Be Blood auch so Vergleiche zu Kubrick gezogen und ich finde, er hat dann auch auf jeden Fall, wenn in der Vergangenheit die klaren Vorbilder bei PTA halt war, auf jeden Fall Scorsese und Robert Altman waren, ab There Will Be Blood haben wir auch so eine Kubrick-eske Phase, mhm, auf jeden Fall, ja, also mit The Master und auch so ein Film wie Phantom Thread, das ist so eine Art obsessive Liebesgeschichte, die eigentlich Kubrick hätte auch machen können, so. Alles ein bisschen sehr verkopfter und analytischer und langsamer und sehr stilisiert. Und jetzt mit dem Film ist er wieder zu so einem, ja, zu so einem Altman Magnolia irgendwie zu einem jungen PTA zurückgekehrt. Ja, das war mein erster Eindruck.
Genau, es hat wieder diese aufgekratzte Energie, die irgendwie seine frühen Filme hatten, so, ne? Figuren reden sehr viel übereinander, so wie in so Altman-Filmen, ne? Was dem Film halt also wirklich einfach so eine temporeiche Energie und so einen Sog gibt. Also ich habe halt die 2:40 im Kino nicht gemerkt. So,
ne? Nee, ich auch nicht, ja.
Und ja, fand es auch ganz schön, das irgendwie nochmal zu sehen, dass irgendwie PTA auch in diesem Modus irgendwie noch arbeiten kann.
Ja, und ich fand vor allem interessant, gerade, dass es halt auch so ein Film ist, der halt so ganz klar, ich meine, das ist auch, würde ich sagen, schon auch eine Neuerung, oder zumindest ist mir nicht sofort so aufgefallen, also zumindest, wenn man jetzt so die vorherigen Filme, wie gesagt, das ist auch der erste Film nach seit 23 Jahren, der in der Gegenwart, ja, spielt. Mhm. Ich meine, also wir reden hier immer seit Punch Drunk Love. 2002 kam er nämlich, glaube ich, ins Kino, deswegen 23 Jahre. Und seitdem hat er als so Art Chronist so verschiedene Zeiten der amerikanischen Geschichte irgendwie aufgerollt und behandelt. Und jetzt ist er sehr zeitgenössisch und sehr politisch für seine Verhältnisse, würde ich.
Ja, auf jeden Fall. Und was ja eine sehr auffällige Entscheidung ist, weil es ist ja auch so eine lose Adaption von dem Roman Vineland von Thomas Pynchon, von dem er ja schon Inherent Vice adaptiert hat, wobei Inherent Vice eine deutlich direktere Adaption ist. Das hier ist mehr so inspiriert davon. Aber in Vineland, in dem Roman, geht's um so die Enttäuschung in den 80ern über sozusagen die fehlgeschlagenen Revolutionen der 60er. So. Also es ist, ne, also hätte er den Roman irgendwie wirklich direkt adaptiert, dann wäre der in dieser Zeit irgendwie verwurzelt gewesen. Aber er hat sich offenbar sehr bewusst entschieden, das in so eine Gegenwart, so die Themen aufzugreifen und in so eine Gegenwartserzählung irgendwie zu bringen. Ja, mit dem Politischen bin ich so ein bisschen, weiß ich nicht, habe ich das Gefühl, so ein bisschen was verpasst zu haben. Also
ich glaube, es geht mir, ich weiß, was du meinst, und ich sag mal so, der Film sucht da auch so, hat da nicht so eine ganz klare, definitive Form und Antwort drauf, wie er, und ich glaube, das ist auch, gehört auch zum Problem der aktuellen Zeit, dass es unfassbar schwer ist, dem irgendwie, das irgendwie in den Griff zu bekommen.
Ja, genau.
Und zu fassen.
Und das, und darin ist, also, wo er gut drin ist, finde ich, ist, dass er so, ist dieses Gefühl irgendwie zu vermitteln von, es ist alles so wahnsinnig viel und es überfordert alles so total.
Genau, ja.
Aber ich hatte halt das, wenn ich so Reviews zu dem Film lese, habe ich das Gefühl, viele haben da irgendwie mehr, irgendwie scharfsinnigere Satire drin gesehen, als ich gesehen habe, so. Und so die politische Satire in dem Film finde ich teilweise so ein bisschen platt, muss ich sagen. Ist halt witzig, ne? Also es ist auch, finde ich, Paul Thomas Anderson ist wahrscheinlich die witzigste Film.
Wahrscheinlich, ja.
Diese Sean Penn-Figur ist halt eine extrem absurde Figur. Es ist halt irgendwie so ein Militär-Macho, der so also fast zu platzen scheint vor seiner eigenen irgendwie Männlichkeit und irgendwie so einer latenten, aber unterdrückten, spießigen Geilheit irgendwie.
Aber auch so eine irgendwie, keine Ahnung, so einem Minderwertigkeitskomplex.
Ja, voll.
Ja.
Und er will dann irgendwie, seine Motivation ist, er will so einem White Supremacist.
Er will ein Christmas Adventurer werden.
Genau, was so ein seltsamer White Supremacist-Kult ist. So. Und das ist alles sehr witzig, aber es ist natürlich auch so ein bisschen auf dem Level von so, Männer werden eher Nazis, als in Therapie zu gehen. So, ne?
Ja, das stimmt auf jeden Fall. Das Traurige an der ganzen Sache ist natürlich aber auch, das ist ja auch alles nicht so richtig. Das Einzige, was du ernst nehmen kannst, und ich finde, das macht der Film halt sehr gut, sind die Taten, die auf Basis diese absurden Ideologie entstehen.
Das stimmt, ja.
Du hast diese Witzfiguren von diesem komischen Adventurers Club. Und so wie Trump auch eine Witzfigur ist, wenn man jetzt mal wirklich den Bezug sucht zu jetzt, zum heutigen, und auch viele Republikaner einfach auf den ersten Blick denkst, das sind Witzfiguren und du machst dich drüber lustig, das machen sie ja viel lustig. Aber trotzdem, das, wofür sie stehen, das, was sie für Policies enacten, sind halt reale Dinge, die Menschen extrem negativ schaden. Und ich finde, der Film hat diese fantastische, also diese extreme, dass wirklich dieses Gefühl von einem Polizeistaat, finde ich, rüberkommt, der so extrem so, also super willkürlich agiert, wo du ja auch dieser Einsatz dann von Sean Penn, von dieser Großeinsatz dann in dieser Stadt, wo die quasi einfach alles machen können scheinbar, ja, genau. Ohne auch nur irgendwie eine Form, also wo der Rechtsstaat komplett ausgehebelt ist. Mhm. Und da glaube ich, und da hat, glaube ich, auch PTA die richtige Entscheidung getroffen, dass er gesagt hat, ich gehe jetzt weg von meinem sehr stilisierten Stil jetzt der letzten 20 Jahre und hin wieder mehr zu so einem Handkamera, so ein bisschen fast so, natürlich ist da nichts improvisiert, aber so ein bisschen mehr so aus der Hüfte geschossenen, es geht ja auch einfach nur darum, ob es ist, dass es so inszeniert ist, ne? Und es ist so inszeniert. Und wenn du denn diese Sequenz hast, in dem wo Benicio del Toro und Leonardo DiCaprio quasi, wo DiCaprio nur daran denkt, sein Telefon zu laden, und er will ja diesen Typen erreichen, um herauszufinden, wo dieser Treffpunkt ist. Und Benicio del Toro muss quasi währenddessen dafür sorgen, dass er irgendwie die ganzen Geflüchteten, irgendwie die ganzen Migranten da, die illegalen Migranten quasi in Sicherheit bringt. Und immer durch diese beiläufige, dieser Schwenk über diese ganzen Familien und Kinder, auch wenn er da wo wir da in diesem Lager sind und so. Das wirkt halt so unfassbar echt.
Ja, absolut.
Und das finde ich halt so, dass, und dieser Kontrast mit irgendwie diese komischen Witzfiguren, aber das, was sie halt dann enacten, und glaub, das ist bewusst irgendwie, das ist schon schwierig zu fassen, aber das ist auch der Widerspruch, mit dem ich irgendwie versuche, da irgendwie das hinzukriegen.
Ja, das stimmt schon, ja. Und wie gesagt, es funktioniert, ich meine das auch gar nicht irgendwie als Kritik, ich erwarte jetzt von Paul Thomas Anderson auch gar nicht, dass er mir irgendwie die Welt erklärt, so, ne? Ich habe halt nur viele Reviews gelesen, die so darauf hindeuten, dass da so wahnsinnig viel irgendwie, dass der Film so eine irgendwie scharfe Gegenwartsdiagnose ist. Und das weiß ich nicht. Aber wo er halt gut drin ist, ist halt die Emotionen, die das auslöst, irgendwie darzustellen. Wie gesagt, diese absolute Überforderung, es gibt immer irgendwie 20 Baustellen, so, ne? Und es ist alles gleichzeitig absurd und man muss irgendwie alles mit so einem Humor nehmen, mit so einer Gelassenheit, wie zum Beispiel die Benicio del Toro-Figur.
Das ist einfach die beste Figur von ihm. Wenn die Welt untergeht, möchte ich mit diesem Menschen sein.
Ja, man muss irgendwie so ein bisschen so eine Apathie irgendwie adaptieren, einfach nur, um irgendwie klarzukommen. So. Aber gleichzeitig ist es eben alles irgendwie auch echt und ernst zu nehmen und echte Menschen sind in Gefahr und so. Diese Gefühle stellt der Film schon gut dar und halt auch, das wird das dann alles so zentriert auf diese Vater-Tochter-Geschichte mit Leonardo DiCaprios Figur, die halt so ein bisschen die halt auch einfach überfordert ist damit, dass er so alleinerziehender Vater sein muss.
Ja, ich meine, man hat ja viele Vergleichsfolien, ne? Man denkt so an irgendwie, weiß ich, Man on Fire oder sowas, wenn man jetzt irgendwie Tony Scott, Man on Fire oder so, diese ganzen irgendwie Mann rettet Mädchen Geschichten.
Ja, auch so Liam Neeson-Filme und sowas.
Genau, Liam Neeson-Filme, und da finde ich ja, der Film macht das natürlich alles ganz anders ein bisschen. Ich meine, die Tochter ist auf jeden Fall, ist ja die eigentliche Hauptfigur auch. Also das ist ja so, ist ja gar nicht Leonardo DiCaprio wirklich. Das ist ja, das finde ich halt auch gut, dass wie viel Agency und wie viel wir bei ihr sind. Mhm. Und man muss halt einfach sagen, wow, was diese Frau, dieses Mädchen aushält.
Ja, auch die Schauspielerin finde ich großartig.
Ja, das ist ihr erster Film. Sie hat einen etwas influencerhaften Namen, den sie sich, glaube ich, selbst gegeben hat. Weil sie heißt, glaube ich, anders. Chase Infinity.
Chase Infinity, genau. Die ist, glaube ich, so Martial Arts auch. Und die hat sie, glaube ich, so.
Ja, genau, das war das Wichtigste, mit dieser Hintergrund von Martial Arts. Ja. Genau, aber ja, das fand ich halt wirklich, ich hatte erst so. Ich war einfach positiv überrascht davon, dass wir nicht permanent bei Leonardo DiCaprio sind. Ja. Und dass er jetzt gar nicht so der Megatyp ist, der auf einmal so Liam Neeson-mäßig jetzt seine Skills auspackt, sondern der täubelt einfach dadurch dieses Ding durch und ja, es ist da irgendwie, ja, aber man fühlt halt die ganze Zeit mit ihm mit, dass so, he's too old for that shit now.
Ja, so, ich, aber ich finde das sehr heartfelt und ich finde das irgendwie dann so, finde das sehr, sehr schön irgendwie, dass auf eine Art irgendwie dieser Film dann auch so eine Art noch Hoffnung irgendwie so in der nächsten Generation sieht, ne?
Genau, dass er nicht, der endet halt auch nicht pessimistisch so auf die Art und Weise so, ne? Ich glaube noch mal ganz kurz zu dem Politischen, nur ganz kurz, dann wär ich zumindest auch von meiner Seite von dem, zu dem Film erstmal durch, aber das du hast ja diese beiden Ebenen, die ich ja gerade schon meinte, die halt so, und die Sean Penn Figur ist halt die Scharnierfigur zwischen dazwischen, und du hast halt so ein bisschen das Problem, was ich auch so sehe, was ich auch verstehe, ein was großes Problem, was ich mit Schindlers Liste habe und der Ralph Fiennes Figur, dass sie halt versucht es, diese absolute Unmenschlichkeit irgendwie psychologisch zu fassen.
Ja.
Was halt, es funktioniert halt nicht wirklich. Und nicht, das funktioniert nur, ja. Und da fällt das so ein bisschen zusammen. Man muss da so ein bisschen, glaube ich, lässt man das weg, macht man aus ihm so ein großes Böse, das quasi keine Schwäche zeigt, weil es quasi auch psychologisch nicht auseinandergenommen wird. So, ne, einfach. Aber es funktioniert gleich. Man muss einfach sagen, dass Sean Penn einfach extrem gut ist in diesem Film.
Leider.
Und er bringt diese ganzen Widersprüche extrem gut rüber, weil er schon keinen Zweifel daran hat, dass er einfach überzeugter Rassist ist. So.
Ja.
Und trotzdem diese ganzen psychologischen Ballast mit sich rumträgt, ne? Und das ist, das eine wird nicht mit dem anderen eigentlich erklärt, aber es könnte Gefahr laufen. Während halt so bei Schindlers Liste war halt diese fast kindshafte SS-Anführer da, der so völlig manipulierbar war. Genau, das Problem ist ein bisschen da, aber ich find's, Sean Penns sehr gutes Schauspiel kriegt das irgendwie hin, dass das irgendwie funktioniert für mich. Und ich find vor allem auch krass, und das mag ich immer auch ein bisschen ballsy, wie diese Figur dann endet.
Ja.
Mit dieser sehr deutlichen Auschwitz-Referenz. Mhm. Es ist halt, das fand ich stark. Also da muss ich da, und dass das alles so funktioniert in dem Film, dass der zum einen halt schockierend und trotzdem so lustig und es ist irgendwie, man muss da wirklich sagen, Hut ab. Also ich finde der.
Ja, es ist auch einfach, muss man sagen, es ist auch einfach ein sehr, sehr guter Actionfilm. So, es ist ja auch so der erste so wirklich Actionfilm, den Paul Thomas Anderson
wahrscheinlich. Ja.
Er hatte Action-Sequenzen bestimmt schon mal, ja. Aber das ist halt, wo ich sagen würde, es ist ein Action-Film. Und der findet neue Arten, zum Beispiel Autoverfolgungsjagden zu inszenieren. Es gibt im Finale gibt's so eine fantastische Verfolgungsjagd, wo sich so drei Autos über so hügelige Wüstenstraßen verfolgen und dann gar nicht so, was die meisten Verfolgungsjagden machen, dass so Geschwindigkeit inszeniert wird, sondern es ist mehr so, die verlieren sich immer wieder aus den Augen so, die tauchen genau, so richtig, auf und ab, ja. Und es ist mehr so eine Suspense, so eine Paranoia, die dann.
Und es ist fast sowas auch, was so Ermüdendes, Hypnotisches auch.
Genau,
in der Art,
ja, genau, also, genau. Die Sonne knallt halt auch so und,
ja.
Und auch diese Sean Penn-Figur funktioniert auch einfach als Villain wahnsinnig gut, ne, also so auf den letzten Metern hat er dann fast sowas Michael Myers-haftes, wo man denkt, so er ist so unzerstörbar und er ist einfach so eine Force of Nature irgendwie. Aber dann, wie du sagst, ne, in seinem letzten Schicksal wird das dann wieder auch so ein bisschen so. Ne, er kann dann letztlich ist er dann doch irgendwie verwundbar. So,
ja, ja, genau.
Also muss man auf jeden Fall gesehen haben und muss man im Kino gesehen haben.
Ich finde auch, ja. Also es ist auf jeden Fall eine große Empfehlung. Ebenso eine Empfehlung.
Genau.
Auch wenn das, also im Gegensatz zu One Bell and Another, der ja von der Kritik groß gefeiert wird und auch bei Letterboxd steil geht, ja. Kann man sagen, der Film, den wir jetzt empfehlen wollen, geht auf jeden Fall nicht so krass steil.
Ja, das ist ein Hot Take, den wir jetzt
also sagen. Ein Achtung, Hot Take incoming. Und zwar sprechen wir über Honey Don't.
Genau.
Den neuen Film von Ethan Coen.
Genau, Ethan Coen und inoffiziell auch Co-Regisseurin ist ja Trisha Cook.
Ja.
Seine Frau und Cutterin vieler Coen Brothers Filme. Also offiziell ist sie nur credited als Co-Drehbuchautorin und Cutterin, aber die haben wohl zusammen Regie.
Ich kann mir das auch nicht anders vorstellen, ganz ehrlich. Also weil das ist auf jeden Fall auch ein Trisha Cook Film, was man.
Ja.
Ja, willst du ein bisschen was über den Film einführen?
Genau. Also der zweite Film, den die beiden zusammen gemacht haben, nach Drive Away Dolls. Genau, es geht um eine Privatdetektivin namens Honey O'Donoghue, gespielt von Margaret Qualley, die so der Inciting Incident ist irgendwie, dass eine Klientin oder eine potenzielle Klientin, die irgendwie einen Termin mit ihr hatte, aber dann letztlich nicht erschienen ist, dass die verstorben ist und offenbar, also unter mysteriösen Umständen, also es wird irgendwie als Autounfall inszeniert, aber Honey vermutet dann irgendwie, dass es irgendwie ein Mordfall ist, und sie fängt dann an, das irgendwie da zu ermitteln und stolpert dann rein in eine Geschichte über so eine seltsame Sekte, so eine Mega-Church, aber ohne Mega, also so eine, ne, also halt von so einem Priester, der irgendwie gespielt wird von Chris Evans und der sich so inszeniert wie halt diese Mega-Church irgendwie Priester als so ein Rockstar irgendwie so, aber gleichzeitig ist es auch irgendwie so total abgeranzt und eigentlich relativ klein. Und damit hat es irgendwie zu tun, und dann gleichzeitig lernt sie eine Frau kennen, gespielt von Aubrey Plaza, die, was macht die bei der Polizei? Die macht so irgendwas mit.
Das ist so quasi die Beweismittellager oder so, Beweislager so irgendwie.
Genau.
Ich weiß nicht, wie das heißt, da gibt's ein schönes auch Wort für, aber da, wo die Beweise gelagert werden.
Ja, genau, und fängt mit ihr so eine Beziehung an, und dann verschwindet ihre Nichte, und dadurch ist sie dann etwas mehr, sag ich mal, persönlich involviert in die ganzen Mysterien, die abgehen. Das klingt jetzt alles so ein bisschen so viele Fäden und so, die zusammen, aber das ist irgendwie die Methode dieses Films. Das ist so, er fängt an wie so ein Mystery-Film.
Es ist wie so ein Wollknäuel aus verschiedenen Fäden, und am Ende, und der Film spielt damit aber so Hacky-Sack.
Genau, ja. Also sie stolpert mehr so durch diesen Plot, als dass sie wirklich so brillant kombiniert und so.
Aber sie hat auf jeden Fall das Auftreten dafür.
Genau. Ja, genau.
Sie kommt auf jeden Fall in jeder Szene so rüber, als ob sie die krasseste Detektivin der Welt ist. Und sie an sich ja auch eigentlich auch gute Ideen hat, aber so sie hat jetzt nicht ihren großen Sherlock-Moment, wo sie irgendwie, da gibt's jetzt nichts zu deduzieren großartig oder aufzulösen. Die Verbrechen klären sich irgendwie aus dem Nichts von alleine auf irgendwie, weil...
Und auch nicht ganz, also am Ende ist auch noch eine Menge offen. So, ne?
Genau, richtig. Also das hat mir wirklich, ich kann nicht genau erklären, warum der Film so schlecht ankam. Also ich sag mal so, ich sage jetzt auch nicht, dass es völlig aus der Luft gegriffen ist, weil mein Mann, der war überhaupt nicht begeistert, der wollte am liebsten aus dem Kino rausgehen.
Oh, okay.
Aber ich verstehe diese Reaktion nicht so richtig, weil...
Nee.
Also ich habe es nicht so richtig verstanden, weil ich glaube, das Problem, und da können wir vielleicht ganz gut passend jetzt zum Thema, was wir daher bringen, der erklärt halt recht viel nicht dafür.
Ja.
Es ist so ein bisschen, und der hat halt nicht so eine klassische Dramaturgie, dass er dir, das ist unsere Hauptfigur, Call to Adventure, was ist das Ziel dieser Figur, so irgendwie dieses Verbrechen aufklären, aber gleichzeitig wissen wir ja auch schon, weil es ja so anfängt wie so eine Columbo-Folge, wer das Verbrechen begangen hat, und dementsprechend, es ist alles so ein bisschen...
Genau, wir wissen, wer es begangen hat, aber das sagt uns letztlich nichts.
Es ist so, ja, sie hat jetzt auch nicht so ein bisschen, ist wie so auch keine Figur, die irgendwie... wie so die klassischen Film-Noir-Detektive, die jetzt irgendwie ein großes Trauma haben oder irgendwie da irgendwie was exploriert wird von dieser Figur, sondern die ist ja an sich einfach gut, die hat jetzt nicht so die Problems eigentlich. Es ist eine hedonistische Figur,
ja,
die einfach durchs Leben geht und jetzt nicht irgendwie große Verbindungen knüpft und so, außer zu ihrer Schwester und ihrer Familie, würde man jetzt so sagen, also vorher eben ihrer Schwester und ihren Nichten und Neffen. Einfach gerne rumvögelt und jetzt keine feste Beziehung haben will und gerne Fälle aufklärt. Genau.
Genau, und für mich, der Reiz von dem Film ist halt für mich, dass er einfach ein sehr gutes Gespür hat für so einen Ort und für so eine,
ja,
für so eine Community. Also alle Figuren finde ich irgendwie interessant und witzig, und irgendwie man verbringt gerne Zeit mit denen, also halt von irgendwie den großen Figuren irgendwie, also sie, ich finde sie eine sehr sympathische und interessante Figur, mit der man irgendwie Zeit verbringen will. Die Aubrey Plaza Figur ist irgendwie weird von Anfang an, und
ja,
und dann hast du auch so geile irgendwie Nebenfiguren, wo die Coens schon immer großartig drin waren, ist so ein bisschen ähnlich wie I Think You Should Leave, haben die irgendwie, ich glaube, die haben so eine...
Diese Schauspieler, ne?
Genau.
Die Schauspieler sind, genau, die sind wie aus I Think You Should Leave Sketchen.
Die
genau.
finden halt so Schauspieler, die nicht aussehen wie Schauspieler. Ne? Also dann gibt es irgendwie eine Szene, wo sie die Mutter der Verstorbenen, mit der Mutter der Verstorbenen spricht. Und diese Mutter, diese Figur ist so...
We are homeowners.
Ja, die habe ich noch nie gesehen in einem Film. So, ne? Oder auch... Chris Evans hat so eine Reihe von so Lakaien, die so viel arbeiten, die halt auch alle so weirde Deadbeat-Teenager sind, so, die gar nicht mal so unsympathisch sind eigentlich. Und ja, und du hast halt irgendwie, es wirkt halt wie so ein Ort, an dem Menschen leben, der halt zwar so ein bisschen irgendwie entrückt und so ein bisschen witzig und...
Ja, der Ort ist wirklich wahrscheinlich auch der Haupt, ja, der Protagonist. Da ist ja auch im Vorspann drin. Den Vorspann finde ich super.
Der Vorspann ist fantastisch.
Und irgendwie dieser, ja, das ist so ein Ort als Hub, als Netzwerk von Schicksalen, Menschen. Genau. Und dazwischen durch dieses Netz torkelt quasi Honey.
Ja.
Und macht so ihr Ding. Und ja, irgendwie hat, weiß nicht, weil ich mochte halt noch den Film, dass der halt so, der ist so nicht festgeschrieben, auch nicht, was so die Tonalität angeht. Der ist schon irgendwie, der ist witzig, der ist aber auch super, der ist teilweise auch wirklich gruselig und schockierend und brutal und horny. Es ist irgendwie, also ich hatte einfach großen Spaß mit dem Film und ja, verstehe nicht so richtig so die Reaktion dessen von vielen, dass irgendwie meinen so, ja, Ethan Coen alleine macht jetzt keine guten Filme und das hat ja gar nichts mehr mit den alten Coen Brothers zu tun. Finde ich überhaupt nicht, das ist einfach nee, Big Lebowski. Gekoppelt in so ein Noir-Korsett quasi, ja, Noir-Look, Noir-Cosplay.
Genau, es ist jetzt nicht, ne, was ich jetzt, ich würde jetzt nicht sagen, das ist irgendwie ein essentieller Coen-Film. So, ne?
Nee, also klar, natürlich nicht.
So, trotzdem finde ich, dass es da interessante so Andockpunkte gibt und dass er durchaus irgendwie auf eine interessante Art im Dialog mit manchen Coen-Filmen steht. Also ich finde zum Beispiel, dass das Ende, was so ein, er endet ja mit so einem Schulterzucken so ein bisschen und irgendwie so, ja, weiß ich auch nicht, wir können das alles...
Dropping the Cow.
Ja, was mich auf eine Art an No Country for Old Men erinnert hat,
ja,
was ja ein ganz anderes Register von Coen ist, was ja, ja wirklich so Top-Tier-Coen ist, aber ich finde es irgendwie ganz ganz interessant, dass die auf eine ähnliche Art enden, aber eine unterschiedliche Attitüde dazu haben. Also No Country for Old Men endet auf so einem... gibt dir so ein existenzielle... gibt dir so eine Existenzkrise, so, ne, so, wofür alles und so, ne, und Honey Don't endet auch so ein bisschen auf so einem, ja, ist halt, nix hat irgendeine Bedeutung, aber who cares, ist auch okay, so.
Ja, ne? Let's fuck.
Ja, und ich find's ganz interessant, dass es beide Perspektiven so im Coen-Kosmos gibt, so, und ja, es ist natürlich ein Film, der irgendwie gemacht ist, um irgendwie, genau wie auch schon Drive Away Dolls, um irgendwie disposable zu sein. Also es ist ein Film, der in so einem Pulp-Kosmos spielt.
Das ist so eine Art von so Arthouse-B-Movie.
Ja, genau. Es ist so, es ist wie wenn irgendwie so ernstzunehmende literarische Autoren, so um irgendwie die Rechnungen zu bezahlen, so unter Pseudonym so Paperback schreiben, die man so am Bahnhof kauft. So. Das werden dann nicht irgendwie die wichtigsten Romane ihrer Karriere sein, aber trotzdem wirst du da einiges von ihnen noch drin finden, so. Und trotzdem wird es interessant sein, irgendwie sich auch damit zu beschäftigen.
Ja.
Und gerade weil der Film so ein bisschen disposable ist, finde ich es halt auch geil, dass sowas dann ins Kino kommt.
Genau, weil das wäre eigentlich sowas, was du jetzt irgendwie im Streaming irgendwie abfeuern würdest und da wird es dann niemand sehen. Und irgendwie im Kino müssen wir uns jetzt damit auseinandersetzen, was ich halt auch geil finde.
Ja, genau. Das finde ich super, dass Ethan Coen das irgendwie nicht zu Netflix irgendwie gebracht hat, sondern dass er jetzt irgendwie sein Standing nutzt und irgendwie sagen, nee, wir machen da jetzt Kinofilme draus. So.
Okay, ja, das war Honey Don't.
Genau, wir empfehlen.
Du hast noch einen anderen Film gesehen, der gerade schwer im Gespräch ist.
Der für mich eine gute Überleitung zum Hauptthema ist, und zwar Weapons. Hatte ich im Kino verpasst. Du, glaube ich, auch, ne?
Ja.
Genau, Weapons ist der neue Film von Zach Cregger, der vorher Barbarian gemacht hat. Genau, es ist ein Horrorfilm über eine Kleinstadt, in der etwas Seltsames passiert ist. Und zwar irgendwie eines Nachts sind irgendwie alle Schüler und Schülerinnen einer Grundschulklasse, bis auf einen, sind irgendwie mitten in der Nacht, exakt zur gleichen Zeit, aufgestanden aus ihren Betten und sind dann so aus der Haustür rausgegangen und sind dann so mit so ausgebreiteten Armen wie Naruto irgendwie weggelaufen. Und niemand weiß, warum, was passiert ist, was die Erklärung dafür ist. Und damit eröffnet dieser Film, was ich erstmal natürlich eine sehr, also ist natürlich eine großartige Hook, ne? Und der Film funktioniert dann so, dass er ist so episodisch erzählt aus so verschiedenen Perspektiven. Er setzt so Kapitel über Kapiteltitel, die dann halt immer der Name einer Figur sind. Und also jedes Kapitel ist aus einer verschiedenen Perspektive erzählt. Und ja, ich sag mal, der Film fängt gut an. der Film fängt an mit einem Kapitel aus der Perspektive der Lehrerin dieser Klasse.
Ah.
Das ist für mich der stärkste Teil dieses Films, weil es in diesem Kapitel halt nur darum geht, wie kommen sie damit klar? Weil natürlich wird sie von allen verdächtigt. Natürlich wollen alle von ihr eine Erklärung, aber sie weiß genauso wenig, was los ist. Und man beobachtet sie dann einfach nur darum, wie sie irgendwie so mehr schlecht als recht damit klarkommt. Und das finde ich ganz gut. Und dann gibt es noch ein ähnliches Kapitel über einen der Väter der Kinder, der dann so eine Traumsequenz hat, in der er irgendwie so die Schuld ausdrückt, dass er irgendwie seinem Sohn irgendwie nie irgendwie die Liebe gezeigt hat, die er irgendwie gefühlt hat und so. Und solange der Film bei sowas bleibt, solange der dabei bleibt, so, wie gehen Leute mit diesem unerklärlichen Ereignis um, fand ich es gut. Allerdings zeigt der Film schon sehr früh so eine, was ich auch bei Barbarian schon fand, so eine Hyperaktivität, so ein irgendwie, Zach Cragger kommt ja von The Whitest Kids You Know, eine Sketch-Comedy-Gruppe. Und man merkt das, weil er hat so von Anfang an irgendwie das Bedürfnis, irgendwie alles mit einer Punchline zu beenden und dann auch sofort wegzuschneiden. Also zum Beispiel, was ich eben meinte, diese Traumsequenz endet dann auf so einem Jumpscare. Und dieser Jumpscare ist effektiv, aber er unterbricht halt auch diese menschliche Emotionen, die wir da vorher gesehen haben. Und dann wird auch sofort weggeschnitten. Und all diese Vignetten, die man am Anfang hat, wie Leute damit umgehen, da dachte ich halt bei allen so, okay, das ist interessant, ich freue mich darauf, da mehr drüber zu erfahren, aber wir erfahren dann nie mehr drüber. Wir sehen zwar die Figuren alle wieder, aber halt erst dann in der zweiten Hälfte des Films, wo es dann nicht mehr um Emotionen geht oder um Figuren, sondern um Plot.
Time for Plot.
Genau, dann wird nämlich nach und nach wird alles erklärt. Es wird absolut lückenlos erklärt, was passiert ist.
Ah ja.
Ich will das nicht zu sehr spoilern, aber es wird dann auch auf so eine sehr profane Horror-Monster-Art erklärt. Und dann ist es halt irgendwie darum so, die verschiedenen Figuren finden sich zusammen und kämpfen gegen das Monster.
Also S.
Kind of, ja.
Okay.
Ja, nur dass S zumindest im Roman irgendwie sich deutlich mehr irgendwie, also deutlich tiefer geht als dieser Film. Und so wird dieser Film halt mit jeder Minute ein bisschen kleiner. Und das ist extrem schade, weil er so in seiner ersten Hälfte oder in seiner ersten Drittel eher so, macht er so wahnsinnig viel interessante irgendwie Ideen auf. So, gut, teilweise auch ein bisschen, ja, würde ich sagen, dass der Film sich ein bisschen überschätzt, was er verhandeln kann. Also zum Beispiel wird mit recht eindeutiger Symbolik wird so an so Amokläufe angeknüpft.
Mhm.
Klar, ist natürlich irgendwie ein ähnliches Ereignis, wo irgendwie die Eltern von Kindern irgendwie mit Trauer klarkommen müssen und sich irgendwie nach Erklärungen suchen und so. Dann ein Motiv, was so in der ersten Hälfte immer mal vorkommt, sind so diese Ring-Cameras, diese Amazon-Überwachungskameras, die man sich irgendwie an die Haustür machen kann. Weil damit wurden halt viele der Kinder gefilmt, wie sie so rausrennen und so. Was ich grundsätzlich super interessant für einen Horrorfilm finde, weil ich bin persönlich der Überzeugung, dass diese Kameras, ich finde es absurd, dass Leute das kaufen, dass es legal ist. Die haben halt eine inherent creepiness. Dieses so, wir heften uns eine Kamera an die Wand, um irgendwie die Straße vor unserem Haus überwachen zu können. Das hat halt eine inherent creepiness. Aber dann in der zweiten Hälfte wird klar, der Film interessiert sich dafür eigentlich überhaupt nicht thematisch, sondern er interessiert sich dafür, weil es eine gute Plot-Device ist, weil sie dann irgendwie das Footage von verschiedenen Ring-Kameras so sich angucken können. Genau, und dann so triangulieren können, so, ah, das ist das Haus, was wir ermitteln müssen. So, sie ziehen dann halt wirklich so Linien auf einer Karte, so, und wo die Linien sich kreuzen, da sind die Kinder hingerannt. Und das finde ich so wahnsinnig profan und so, nimmt halt diesem Bild, diesem Anfangsbild, was so die irgendwie die Vorstellungskraft anregt und nimmt es einfach irgendwie jede Mystery, jedes Geheimnis, ich kann da nicht mehr drüber nachdenken. So. Ich musste am Ende über nichts mehr nachdenken. Ja, und dann bin ich online gegangen, habe ein bisschen gelesen. Und wie sich herausstellt, finden viele Zuschauer sogar, dass der Film noch zu wenig erklärt. Und Zach Kregers hat schon angekündigt, dass es ein Prequel geben wird.
Nein, wirklich. Oh, wow.
Das noch mehr erklärt.
Oh wow.
Und damit
beim Thema jetzt.
Genau, und damit sind wir, glaube ich, bei unserem Thema.
Sehr gut.
Genau, ich habe jetzt viel geredet, aber ich glaube, unser Thema muss ich auch
Das musst du jetzt auch erzählen. Genau.
Denn unser Thema heute ist Wikipediaisierung. Es ist ein Wort, was glaube ich, also jeden Moment in den Wortschatz übergehen wird.
Wirklich.
Es ist ein Wort, was ich mir ausgedacht habe in meinem Review zu Furiosa, dem letzten Mad Max-Film, dem Prequel zu Mad Max Fury Road. Und ich spiele damit an auf die Wikipedia, was halt ein Fan-Wiki zum Star Wars-Kanon ist, wo du halt alles über Star Wars-Figuren und alles irgendwie über das Star Wars-Universum nachlesen kannst, was halt von Fans über lange Zeit geführt wurde. Und was ich damit meine mit Wikipediaisierung, ist eben, dass diese Obsession, ein Kanon zu haben und diesen Kanon lückenlos auszufüllen, die halt lange eher das war, was Fans sich so als Aufgabe gemacht haben, dass sie mehr und mehr im Kino Einzug nimmt. Also mein Beispiel war Furiosa. Das ist ein Film, der wahnsinnig viel, also der ganz viele Figuren so aus Fury Road, in Fury Road war ja ein Film, der sehr wenig erklärt hat. So, sondern der seinem Publikum sehr vertraut hat, dass wir irgendwie verstehen, was passiert, und der bewusst sehr viel offen gelassen hat. Da hast du irgendwie Figuren wie den Bullet Farmer oder den People Eater, und alles, was du über die wusstest, war letztlich der Name und wie sie aussahen und wie ihre Autos aussahen. So. Und dadurch konntest du dir einiges irgendwie ausmalen, und der hat bewusst sehr viel irgendwie unserer Vorstellung überlassen. Und in Furiosa siehst du dann halt diese Figuren, wie sie irgendwie in einem Raum sitzen und Meetings haben. So. Und ne, und Furiosa erklärt ja auch sehr, hat ja auch so Kapitel und ne, erklärt halt, dass die erste Festung des Wastelands, dass die zweite Festung des Wastelands, dass die dritte Festung, jeder von diesen Figuren herrscht so über eine Festung, jede Festung hat so ihre Aufgabe. Und nach diesem Film hatte ich einfach das Gefühl, ich kenne das gesamte Universum, zumindest dieser beiden Mad Max-Filme. Und das war was Mad Max halt nie hatte. Also was ich an Mad Max immer großartig fand, war, dass es ja immer so wirkte, als wäre da viel, viel mehr, als die Filme uns zeigen. Das Prinzip war ja immer, Max kommt irgendwo an, bei irgendeiner seltsamen Community, und löst da irgendein lokales Problem oder interagiert da mit irgendeinem lokalen Problem und reist dann wieder ab.
So Golden Boy-Style.
Aber wir haben nie die ganze irgendwie Geschichte dieser Community erfahren. Wir haben nie alle Zusammenhänge erfahren. Und es war halt immer irgendwie dieses Gefühl so, diese postapokalyptische Welt ist so viel größer als das, was wir da sehen.
Ich meine, der Film fängt ja auch an mit der Erdkugel und zoomt da rein.
Stimmt,
ne?
Genau. Ja.
Das ist ja schon auch so ein bisschen so, was es ein bisschen kleiner macht, so Lokalisierung.
Genau, und das geht halt meines Erachtens einher mit einem größeren Trend im Kino, den ich Wikipediaisierung genannt habe.
Ja, du hast ja beim letzten Mal auch schon ein bisschen angesprochen, als du über den neuen Superman gesprochen hast, ne, wo halt, also wo ja Superman diese Brille, also als Clark Kent nicht erkannt wird und dann wird irgendwie erklärt, dass es so eine komische Hypnosebrille ist, die Leute hypnotisiert und deswegen erkennen sie ihn nicht, was halt völlig bescheuert ist. Genau, ja. Ja, es ist ein großes Thema, ein großes Problem auf jeden Fall. Mein erster Gedanke dazu war, dass es wahrscheinlich, es ist wahrscheinlich ein Problem, was primär auftaucht in Filmen mit einem fantastischen, das nicht jetzt als Bewertungsqualität, sondern als, ne, als aber imaginative Welten besitzt, fantastische Welten, nichts, wo quasi, wie wir uns, wenn wir es beim Schauen, das ganz sehr, sehr trivial erklären können über so ein Alltagswissen. Genau, und bei so dem Stichwort so imaginative Welten, gerade so das Urbeispiel, das Paradebeispiel ist halt da, woran ich denken muss, war halt Herr der Ringe und Tolkien in der Literatur, halt, weil Herr der Ringe so als der, das, was man kennt, das ist so die Spitze des Eisbergs und darunter in die ganzen anderen, die Lost Tales, Silmarillion, so als ja, das Fundament dieses Eisberges, dieses, was die ganzen Erklärungen liefert und gleichzeitig macht es aber halt auch Sinn, wenn man weiß, woher Tolkien kommt, dass es halt so als das ganze Projekt ist quasi so. Mhm. Das Projekt ist nicht unbedingt eine gute vielleicht doch ist es auch eine gute Geschichte, aber das Worldbuilding ist quasi der Main Focus. Ja. Es ist gerade nicht die, es ist gerade die Lust daran, sich Erklärungen auszudenken, wie man sich in der mythischen Zeit Erklärungen hat ausgedacht. Und wenn man auf den Film schaut, ist natürlich der allererste Gedanke Star Wars. Und da musste ich sofort dran denken an die Midi-Chlorianer aus den Prequels. Also wir wissen, die Star Wars-Filme sind natürlich die Originaltrilogie 4, 5 und 6, die wahrscheinlich so die, das ist der Primärtext von Star Wars. Dann als die Prequel-Trilogie rauskam, und dann von Midi-Chlorianern, mit Midi-Chlorianern die Macht erklärt wurde, die vorher nur so eine Magie-Art war, so Space Wizards. Fanden das alle, haben alle mit den Augen gerollt oder viele mit den Augen gerollt und fanden das ganz furchtbar. Und als ich dran denken musste, war, vielleicht wäre das heute auf jeden Fall anders.
Ja, glaube ich tatsächlich auch, genau. Weil heute wird halt irgendwie, werden Erklärungen ja irgendwie gefordert und erwartet. Ja, Star Wars ist halt, ich glaube, es hat nicht unbedingt angefangen mit Star Wars, dieser Trend. Also den Trend, irgendwie alles erklären zu müssen, gibt schon irgendwie länger, aber Star Wars spielt irgendwie eine Rolle. Oder an Star Wars ist es sehr auffällig auch, weil es halt so eine seltsame irgendwie Veröffentlichungsgeschichte hat, wo halt, oder und Rezeptionsgeschichte oder was auch immer, wo halt für lange Zeit gab es relativ wenig, ich sag mal, Kern Star Wars, ne? Es gab halt erstmal die drei Filme, dann kamen noch drei dazu, aber dann kam halt lange nichts. Aber anders als vieles andere hat Star Wars dabei nie irgendwie so an kulturellem Standing verloren. Es hatte die ganze Zeit über leidenschaftliche Fans und halt über lange Zeit wurden diese Fans halt nur gefüttert mit diesem Extended Universe Kram, so. Und deswegen, als dann Disney irgendwie entschieden hat, neue Star Wars Filme zu machen, standen sie halt irgendwie vor dieser Frage, so wie managen wir das alles? Weil es halt irgendwie für die allermeisten ist Star Wars halt nur 6 Filme, so. Aber dann gibt's halt eine andere Gruppe, die halt die Wikipedia befüllt haben, ne, die zu jeder einzelnen Nebenfigur in jedem Star Wars Film irgendwie eine komplette Geschichte irgendwie im Kopf haben und so, ne. Die neuen Star Wars Filme sind halt sehr so ein Versuch irgendwie, ja, sind halt Versuch, so einen neuen Kanon irgendwie zu finden, das so zu überschreiben. Und deswegen ist Star Wars da irgendwie ein ganz anschauliches Beispiel, so, ne? Wie irgendwie da so mit Fan-Erwartungen irgendwie gemanagt wurde.
Ja, also du sprichst ja eigentlich ganz richtig, also diese Wikipedia, was ist das genau? Also wahrscheinlich, wenn man jetzt wirklich das Lexikon oder Wikipedia als Urgrund nimmt, dann alles, was in Wikipedia steht, ist auf eine Art und Weise objektiv Wissen, weil es Quellen gibt, die das belegen.
Ja.
So. Und bei der Wikipedia sind die Quellen, die das belegen, sind die Filme. Denn auch wenn Star Wars eine transmediale Erzählung ist, mit Comics, mit Literatur, das primäre Medium sind Filme. Und deswegen, auch wenn da zig Romane existieren, die nach Episode 6 spielen und zeigen, was aus Leia und Luke und Han Solo und so geworden ist und sobald Disney, genau wie du schon ankündigst, neue Filme ankündigt, überschreiben die das und das wird dann Kanon. Also ja. Das, was im Wikipedia steht, ist Kanon. Das heißt, die Verwerter, die Besitzer, genau, die kulturindustriellen Verwerter dieser IP, die entscheiden letztendlich, was es eigentlich heißt, so das letzte Wort haben darüber, was das eigentlich, was ist Kanon, was ist nicht Kanon. Was halt schade ist, im Gegensatz zu Fans, die einfach von der Imaginationskraft von diesen Welten aktiviert werden und sich dann überlegen, wow, so was könnte das für eine Erklärung geben, so eigene Theorien aufstellen, was eigentlich was Schönes ist, aber dann sobald dann der Hammer quasi ist, kommt von oben, ne, vom Studio, so von LucasArts, so nein, das ist eigentlich, das ist Canon. Oder auch das, was J.K. Rowling immer ständig gemacht hat, irgendwie, wo dann immer irgendwie gesagt wird, so das ist Canon. Und du hast, stimmt, für dich ist es ja so quasi so auch so ein Grundproblem, also klingt es jetzt für mich so, dass es ein Grundproblem ist, dass es so den, überhaupt so ein Canon gibt.
Ja, also das, oder dass so viel Wert darauf, auf diesen offiziellen Kanon gelegt wird, der auch so eindeutig und lückenlos sein muss. Also was zum Beispiel, ich habe kein Problem mit irgendwie, dass es Fangeschichten, Fantheorien gibt und so. Ich habe auch kein Problem mit diesen ganzen Extended Universe Sachen in Star Wars und so. Was halt relativ neu ist, ist dieses Bedürfnis, das so abgleichen zu müssen, so, es muss diesen offiziellen Kanon geben, über den wir alle übereinstimmen und der lückenlos sein muss und der komplett Sinn machen muss. Und wenn das nicht so ist, wenn irgendwas sich widerspricht und so, dann ist es ein Problem, so. Weil, also ich weiß halt noch, dass es damals als Disney Star Wars übernommen hat, gab es halt, und halt als klar wurde, sie ignorieren einfach das komplette Extended Universe, gab es Fans, die damit ein Problem hatten, so, ne? Aber ich verstehe gar nicht, darüber eine Emotion zu haben. Das so, ja. Also, ich sehe das gar nicht als Problem. Diese Frage so, wie behandelt Disney den Kanon, der etabliert ist, das, was wir alles in diese Wikipedia geschrieben haben, ist mir egal. Weil es egal ist, wenn verschiedene Interpretationen von etwas existieren. So. Und also ich gebe mal ein sehr absurdes, aktuelles Beispiel aus einem anderen Medium. Und zwar, vor kurzem ist das Spiel Donkey Kong Bonanza erschienen. Bananza. Für die Switch 2. In diesem Spiel geht es halt darum, dass Donkey Kong ein junges Mädchen namens Pauline kennenlernt, die gerne Sängerin werden möchte, und zusammen kämpfen sie sich dann zum Erdkern durch. Weil,
ja. Shakespeare,
genau. So, und Pauline war halt auch eine Figur in Super Mario Odyssey, wo sie eine Erwachsenenfigur und die Bürgermeisterin von einer seltsamen Stadt war. Und sie war halt auch
die OG.
Genau, die OG-Figur, die Mario im Original Donkey Kong vor Pauline retten musste.
Vor Donkey Kong retten.
Genau. Mario musste sie vor, also Donkey Kong war damals
der Villain. Das ist das Spiel, wir reden von dem Spiel, wo Donkey Kong die Fässer runterwirft und Mario da drüber so hochhüpfen
genau,
muss.
Genau, das alte Arcade-Game aus den 80ern.
Ja.
So, und als dieses Spiel erschienen wahnsinnig viele Artikel, die Frage so gestellt haben, und diese Artikel erscheinen natürlich, weil danach gesucht wird, ne, weil jeder Artikel ist ja nur noch dafür da, um irgendwie SEO zu bedienen. So, und die dann irgendwie die Frage gestellt haben, wie passt Donkey Kong Bananza in die Mario-Continuity? Und die Antwort darauf ist, who gives a shit? Und die andere Antwort ist, es passt nicht in die Continuity, weil es keine Continuity gibt. So, ne?
Ja, es ist so ein bisschen, es ist halt so sad, weil es halt so, es ist so ein ganz weirder Zugang zu Fiktion.
Ja.
Und es hat, glaube ich, auch ein bisschen was mit unserem Verhältnis zu Fiktion vielleicht zu tun, dass Fiktion auf der einen Seite etwas, eine Schöpfung ist von einem Autor, einer Autorin. Diese Schöpfung ist ein Kunstwerk. Sie ist irgendwie, es ist für sich ein, irgendwie so, für sich was Besonderes geschlossen. Es ist, das ist so ein bisschen auch so, es hat dieser Kunstbegriff oder dieser Urheberrecht, von dem auch unser Urheberrechtsfuß aus dem 19. Jahrhundert, dass es halt so den Anschein hat, dass etwas sehr Unveränderliches geschaffen wird. Es war ein Fakt, es wird ein Fakt, eine Art Fakt in die Welt gesetzt. Ja. Allein durch die Schöpfung. Und nicht so wie so früher so eine Remix-Kultur eigentlich, eher so eine aurale Story-Kultur. Und das heißt, du hast es ja sogar in alten Mythologien, wenn du die alte Mythologie anguckst, dann auf einmal diese mythologische Kultur, auf einmal drei Töchter und nicht zwei oder sowas. Das ist also, aber das ist so normal, weil irgendwie es vielleicht jemand anders erzählt und es sind so Sammlungstexte. Oder du nimmst einfach die Geschichte, veränderst ein bisschen was. Oder guck dir das Theater an, wenn irgendwie Shakespeare inszeniert wird oder Hamlet, dann macht es jeder anders und so. Und dann wird aus der Figur das gemacht und dann wird da was gekürzt und so. Und dieses Fiktion als etwas Fluides etwas wahrzunehmen, was zwar in die Welt gesetzt wird, aber gleichzeitig dir das aneignen kannst. Und ja, dann auch irgendwie, das ist irgendwie so ein bisschen abgeschwächt worden. Und das Traurige daran ist halt, dass du eigentlich eine Fiktion so beliebig verändern kannst, dass halt, du hast ein ganzes Multiversum aus Hamlet-Inszenierungen.
Ja.
Aber was wir jetzt als Multiversen akzeptieren, sind die Filme, wo uns quasi der Konzern sagt, das ist das Multiversum 1 und das sind die erlaubten Multiversen, das sind die erlaubten Versionen. Wir müssen euch sagen, dass jetzt der Tobey Maguire Spider-Man jetzt Teil, also dass der da so und so reinpasst wegen den Multiversen und so. Das ist, ja, es wird anscheinend etwas bedient. Anscheinend wird eine Nachfrage bedient. Und wir sind nicht Teil dieses Publikums, das diese Nachfrage irgendwie Ausdruck, diese Nachfrage hat. Ich weiß nicht so richtig, ich habe es versucht ein bisschen runterzuholen. Es liegt vielleicht auch einfach daran, dass es so ein grundsätzliches, so ein steigendes Unbehagen gibt, etwas nicht zu wissen oder erklären zu können, weil man halt mittlerweile gewohnt ist, dass man auf alles sofort eine Erklärung parat hat. Mhm. Wenn ich früher irgendwo mich etwas gefragt, irgendwie, keine Ahnung, auf einer Party irgendwie und dann quatscht man, dann irgendwie so, ja, keine Ahnung, wie das der dritthöchste Berg Deutschlands ist, weiß ich doch jetzt nicht. So, heute schlage ich mein Handy auf, guck bei Wikipedia, zack, bumm, habe ich sofort die Antwort. Früher hätte ich noch nach Hause fahren müssen und dann selber am Rechner nachschlagen müssen oder mein Vater hätte in ein Buch schauen müssen, ein Lexikon. Und heute ist das alles so gefügig. Und das ist so, und das ist, glaube ich, so ein bisschen dieses Nicht-Aushalten-Können von irgendwie von Lücken, von irgendwie Unerklärbaren und jemand muss mir immer ständig sagen, es muss irgendwo im Internet stehen, Stichwort Wikipedia, was die Antwort ist. So, das ist
genau,
so,
ja. Genau, das ist ein Faktor. Und dann halt auch diese Mainstreamisierung von so Nerd- und Fankultur, ne? Also dieses, es war halt ist jetzt wieder irgendwie das Beispiel Star Wars, aber es ist halt irgendwie.
Man kommt da nicht drum herum.
Ground Zero für Fankultur.
Das ist Ground Zero für Fankultur, ja.
Es war halt immer so eine Nerd-Diskussion in Star Wars-Kreisen, so zum Beispiel, warum hat der Todesstern so einen Off-Button? So, ne? So. Das war halt ein witziges Ding, was irgendwie so Kevin Smith in ein Drehbuch schreiben konnte, so, ne? Also, was halt irgendwie für so eine spezifische Nerd-Subkultur war das irgendwie ganz witzig, darüber zu diskutieren. Oder sich darüber lustig zu machen. Und da konnte man sich dann irgendwie was ausmalen und so. Aber irgendwann haben halt Konzerne irgendwie erkannt, diese ganze Nerd-Kultur, die wir immer so ein bisschen weird fanden, diese obsessiven Fans, die können wir tatsächlich direkt ansprechen. Und wir können Zeug für die machen. Und dadurch wurden auch diese Diskussionen, die so Nerdkultur haben, wurden dann so als vielleicht auch nur gedachte Erwartungshaltung, halt in das Produkt sozusagen mit aufgenommen. Und dadurch gibt es jetzt halt einen ganzen Star Wars Film, der erklärt, warum,
da dieser komische Schacht ist,
genau,
diese 2 Meter Öffnung oder was das war.
Genau.
Rogue One, wir reden von Rogue One.
Genau. Und das ist, ja, es ist halt, ich finde, es macht's halt irgendwie kleiner, weil, genau, wie du sagst, es gibt jetzt halt, man kann jetzt halt auch auf solche Sachen irgendwie, gibt's jetzt irgendwie eine definitive Antwort, die man kurz irgendwie googeln kann. So, ne?
Ja.
Also, wenn du jetzt halt, wenn jetzt jemand fragt, so, warum, wenn du jetzt mit jemandem Star Wars guckst und der dann irgendwie Beobachtung macht, warum hat der Todesstern denn eigentlich diesen Off-Button, dann kannst du sagen, ich habe da einen ganzen Film, der dir das erklären kann. ich finde das halt teilweise ein bisschen schade, wie sehr das sowohl Gespräche über Film irgendwie dominiert, also wie oft es irgendwie um Logik, Plot, um Erklärungen geht, wenn man über Film redet. Und ich finde es halt auch schade, dass es immer mehr der Erzählmodus des Kinos ist. So, weil wir haben schon Furiosa angesprochen, das Prequels sind hoch im Kurs. Und Prequels sind das beste Setting, um zu erklären, um Lücken zu füllen.
Ja, ich meine, das ist halt die große Frage, ne? Warum gibt's das Prequel? Und ich glaube, also wenn man jetzt ich muss wieder Star Wars sehen, das ist für mich, es ist wirklich Ground Zero. Ich mag, glaube ich, mehr die Prequel-Filme als du, würde ich jetzt mal einschätzen.
Ich habe so eine theoretische Appreciation dafür.
Ja, also wahrscheinlich ist es bei mir auch so auf einem ähnlichen Level. Aber ich
habe mehr Respekt für die Prequel-Filme als zum Beispiel für Rogue One oder
so. Ach so, okay, gut, ja, okay, wow. Okay, ja. Ja, das kann ich auch verziehen. Nein, aber wenn man sich die alten Star Wars-Filme anschaut, dann hat man da im ersten Film, der noch Star Wars hieß und nicht Episode 4, und wo dann irgendwie Obi-Wan Kenobi sagt, ja, dein Vater hat in den Klonkriegen gekämpft und wurde von Darth Vader getötet, so. Dann glaube ich schon, dass das so eins zu eins so gemeint war, wie es da gesagt wurde. Und es war nicht schon von Anfang an geplant, dass Darth Vader eigentlich der Vater von Luke Skywalker ist. Ja, und dass das Töten nicht metaphorisch gemeint war. Und dass er später gesagt war, hier fügen wir jetzt das Episode 4 ran und so, ne, und das dann irgendwie, also das, davon gehe ich einfach aus, so. Aber trotzdem ist es eine interessante Geschichte, wie wird aus so einem idealistischen Jedi-Ritter, wie wird aus dem Darth Vader? Das ist eine interessante Geschichte, so, einfach Punkt aus Ende, so, ja. Ne? Und deswegen verstehe ich da so ein bisschen einfach den Hintergrund, warum es diese Prequel-Filme gibt. Weil es oftmals einfach auch irgendwie interessante Geschichten gibt, die zu der Geschichte geführt haben. Und das ist halt eine interessante Geschichte, was anderes ist, als einfach nur so eine Erklärung zu liefern.
Klar, ja. Ich meine, der Pate 2 ist auch ein Prequel, ne? Also.
Stimmt, zur Hälfte ein Prequel, ja, da hast du recht, ja, genau.
Also es soll gar kein irgendwie pauschales irgendwie Anti-Prequel-Ding
sein. Nee. Ja. Es war ja auch eher so offener formuliert. Und ich glaube halt auch, dass eben gerade, es liegt halt auch wirklich an dieser Transmedialität, dieser oftmals sehr imaginativen Welten, dass für die Fans oder für einen Großteil des Publikums ist das halt es ist keine Welt, die durch das Medium begrenzt ist. Das heißt, in gewisser Hinsicht, wenn der Film vorbei ist, die Welt existiert weiter. Sie existiert in anderen Medien weiter, sie existiert im Bewusstsein weiter, im Fernbewusstsein. Man geht dann weniger ran, man blickt auf diese Welt wirklich eher wie so unsere Welt, dass sie halt existiert vor dieser Kamera, aber dass sie nicht, also jeder normale Film, normal so Honeydone zum Beispiel, so, ne, da ist der Film für die Welt ist für den Film gemacht.
Ja.
Die Kamera startet und endet und es ist irgendwie, man hinterfragt nicht, warum sie da endet und man hinterfragt nicht so richtig, warum das jetzt mir nicht gezeigt wurde. So, in No Country for Old Men frage ich mich nicht, ja, wieso wird mir jetzt nicht die gezeigt, wer wie jetzt hier Josh Brolins Figur getötet wird.
Ja.
Weißt du so? Sondern diese Klimax im Off, das ist die filmische Arbeit, das ist genau. Die filmische Ästhetik, so, ne? Und das rückt alles bei diesen Story, World, Erzählwelten, Franchises, Filmen so in den Hintergrund, dass es halt, dass man irgendwie so als Publikum so geformt wird, dass halt, ja, dass es halt irgendwie immer weiter existiert und man muss nur noch diese Lücken schließen. Und das macht dann halt vielleicht nicht der Film, das macht dann halt der Comic oder das macht dann halt der nächste Film oder das Prequel oder so. Dass man irgendwie dass es halt trotzdem immer noch ein Kunstausdruck ist, ein filmischer Ausdruck irgendwie. Man hört einfach auf, diese Sachen als Filme wahrzunehmen. Und das ist, glaube ich, auch ein Grund, warum man da so viele Fragen stellt und Erklärungen sucht. die man in anderen Filmen, die keine Franchises sind, die nicht diese großen Welten erzeugen, wo viele Geschichten drin stattfinden, wird da vielleicht nicht unbedingt gemacht. Mhm. Also, natürlich hast du natürlich auch sowas wie Weapons, das stimmt natürlich. Aber es geht ja gerade um diese Schleife von irgendwie Film A kommt raus, Fans eignen sich den an, finden da irgendwie weirde Sachen dran, Prequel dazu erklärt, wie Element aus in Film A irgendwie zustande gekommen ist oder so, genau, ne? Oder genau. Fehler oder Logikloch oder wie man es auch nennen will. Aber diese Denke ist halt, also ja, das ist wahrscheinlich so einfach ein Faktor von dieser Transmedialität, dass die Welten müssen irgendwie immer weiter, die sind konsistent. Also sie werden nicht erschaffen durch den Film und durch diese Autoren, sondern sie existiert irgendwie weiter. Und die Produzenten oder die Filmemacher oder die Comic-Autoren oder die Autoren, die sind da nur Besucher und oder Entdecker drin in dieser Welt und entdecken was Neues und beschreiben das und dann verlassen sie die wieder. Das ist so ein bisschen so das Modell vielleicht.
Ja, genau, auf jeden Fall. Und es wird jetzt natürlich, es ist jetzt natürlich auch einfach ein Feedback-Loop, dass das jetzt auch immer mehr verkauft wird, ne? Also das, man muss natürlich das Marvel Cinematic Universe erwähnen, das ja immer verkauft, das wo ja der Pitch ist, dass es alles eine große Serie ist, ne? Ist alles irgendwie eine große Geschichte, die nie zu Ende gehen wird. So.
Niemals.
Ja, und es ist halt immer mittlerweile, also von jedem erfolgreichen Film habe ich das Gefühl, ist Teil des Marketings irgendwie schon die Frage, kommt da mehr? So, es ist immer irgendwie die Frage nach mehr und nach mehr, ne? Wie gesagt, bei Weapons auch schon. Ja, und das kommt dann halt oft in Form von Erklärungen von dem, was wir schon gesehen haben. Weil oft ist halt dieses Mehr, dieser Wunsch nach mehr ist ja oft nicht, das ist interessant, gib mir was anderes Interessantes. Sondern es ist, gib mir mehr von genau dem.
Genau.
Mhm. Und deswegen sind zum Beispiel Prequels vielleicht irgendwie funktionieren für sowas besser als Sequels, weil in Sequels gibt's halt irgendwie das Risiko, dass irgendwie was anderes, dass man in die falsche Richtung geht.
In Sequels musst du ja irgendwas hinzufügen.
Genau, du musst weiterdenken.
Du musst irgendwie weiterdenken und ich würde auch sagen, so das Sequel hat auch immer so ein bisschen das Geschmäckle für viele. Also ich habe das Gefühl, Prequels werden auf jeden Fall weniger kritisch gesehen als Sequels. Mhm. Und Sequels haben mehr so das Geschmäckle von irgendwie, ah, der will diesen tollen Film übertrumpfen. Höher, mhm, schneller, weiter. So. Und das Prequel dagegen hat irgendwie nicht diesen Anschein. Das Prequel zeigt eher so, ich stehe in gewisser Hinsicht im Schatten des Originals. Ich füge dem nur ich schließe nur die Lücken, ich stehe in dessen Schatten. Ich verehre quasi das Original, ja. Also meine Ehrerbietung. Und das ist wahrscheinlich konsumierbarer für viele Fans, mhm, als das Sequel.
Ja, das ist der Grund, warum es mich, oder die Gründe, warum es mich das irgendwie traurig macht, ist halt zum einen, weil ich halt einfach irgendwie gelangweilt bin von Prequels und ich möchte oder davon alles erklärt bekommen und so, ne? Ich hätte gerne wieder irgendwie mehr Offenheit im Kino und irgendwie. Das andere ist aber auch, ich finde es auch schade, dass sich Leute, ich habe das Gefühl, dass sich Leute selber um ihr eigenes irgendwie Vergnügen bringen, so. Das sind wieder Star Wars, aber ne, als irgendwie bei The Last Jedi gab es irgendwie die Diskussion, so Luke Skywalker von The Last Jedi, wäre Luke Skywalker wirklich so, wenn er alt wird, so? Und das ist halt, also, was ist denn das für eine Frage? Also, er ist so, du siehst es doch. Also, ne, wäre er wirklich, es gibt kein wirklich. Es gibt das, was uns gegeben wird. So. Und darauf kannst du reagieren, darauf kannst du Emotionen haben, aber nimm's doch als das, was es ist. Also nimm's doch als, beschäftige dich doch damit, was dir gezeigt wird. Nämlich, ist es nicht interessant, dass jemand, der irgendwie mal jung und idealistisch war, irgendwie so ein alter, zynischer Weirdo geworden ist, der blaue Milch trinkt. So, nimm das doch als eine eigenständige Geschichte. So, ja. Es muss eben nicht überschreiben. Es muss, ja, weil es muss nicht den definitiven Kanon, genau, geben. Du kannst noch immer die alten Star Wars Filme gucken und kannst die genauso wahrnehmen, wie sie immer waren, so. Es nimmt nichts davon weg, dass es jetzt irgendwie eine andere Interpretation von Luke Skywalker gibt. Das muss auch nicht die definitive Interpretation sein.
Ja, aber es liegt wahrscheinlich auch daran, weil es eben diese Fortführung ist der offiziellen Filmreihe. Mhm. Als dominantes Medium ist dann das inhärente Versprechen davon, so das ist jetzt das Neue, das ist jetzt das, was gilt.
Genau,
ja. Das ist der Pfeiler, auf dem wir jetzt alles andere aufbauen oder weiter aufbauen, ne? Und ja, also das ist auf jeden Fall ein Grundproblem, was man überwinden muss, ist diese Dominanz von diesen, ja, ich nenne es jetzt mal dominanten Medien oder diesen primären Texten in diesen Franchises einfach, die irgendwie dann versuchen können, irgendwie den Kanon zu definieren, zu überschreiben. Weil ich finde an sich jetzt Transmedia gar nicht so schlecht. Also ich fand zum Beispiel, was du ja genannt hast, auch in deinem Text zu Furiosa, dass der Film Fury Road ja mit diesem Flashback-Sequenz von Max beginnt, wo man nicht so richtig weiß, es wird nicht erklärt, es sind nur so Flashbacks, es ist so, ne?
Genau, du weißt irgendwie, es ist irgendwie...
Er konnte irgendjemand nicht retten.
Irgendein Kind konnte er vor irgendwem nicht retten.
Genau, richtig, so. Und die Emotion ist aber auf jeden Fall da.
Genau.
Und da gibt's aber einen Comic, der das dann erklärt, so, ne? Und das finde ich legit, weil ich finde irgendwie so, das finde ich okay, weil es halt so, gerade auch dadurch, dass es in getrennten Medien stattfindet, hat es diese Form von, eben gerade nicht Definitivität, sondern das ist diese Paralleluniversen-Charakter, den ich mag. So, es könnte eine Erklärung sein, aber könnte vielleicht ein anderes, kommt ein Hörspiel, wo das anders erklärt wird. Und trotzdem
was glaube ich George Miller auch genauso gesagt hat, wenn ich mich recht
erinnere. Kann ich mir total gut vorstellen.
Ja.
Vor allem im Hinblick auf sein 3000 Years of Longing. Da geht's eigentlich auch ein bisschen darum. Aber es, dass man deswegen auch, man nutzt einfach auch die Medienspezifik von den jeweiligen Medien, weil das, was halt Fury Road, was der Film kann, diese audiovisuelle Bildmacht, oder Gewalt und diese emotionale Wucht, das nutzt der aus, aber dieses, ich will einfach nur eine Erklärung liefern, was verbal erklären, so, das kannst du dann eher in einem so sehr es auf die Essenz herunterbrechenden literarischen Medium wie im Comic machen, weißt du?
Ja.
Und das finde ich okay, das so auszunutzen, aber ich will meine Zeit nicht im Kino verschwenden mit, dass irgendjemand so ein Talking Head irgendwie erklärt, warum Sache X so ist, wie in dem letzten Film oder so. Das ist halt, wie gesagt, es lebt halt auch einfach, das unerklärte Bild ist im Kino sehr besonders stark. Also wenn du halt irgendwie ein Bild hast und das ist nicht so komplett zu Gänze erklärt, was es ist, woher es kommt, was da drin passiert, das hat eine ganz eigene Kraft, ein ganz eigenes Mysterium. Und das muss der Film halt auch nutzen. Das muss er einfach nutzen. Miyazaki kann das hervorragend. Über Miyazaki gar nicht wissen, was der Hintergrund von all diesen Figuren und diesen seltsamen Sachen sind, die machen und so. Und mehr zu diesem Phantasma zurückzukehren, das wäre schon auf jeden Fall sehr gut. Also ein Positivbeispiel für mich ist zum Beispiel Twin Peaks. Da muss ich aufdrängen. Bei Twin Peaks ist ganz interessant, weil Twin Peaks ja vom Genre her, jetzt wenn man so ganz simpel runterbricht aufs Whodunit Mystery, das eigentlich immer davon geplagt ist, dass am Ende irgendeine Auflösung stattfindet, die dann alles verpuffen lässt. Ne? Ja. Also genau das Problem, was du mit Weapons hattest. So. Und nun setzt sich da aber mit Mark Frost und David Lynch halt Leute ran, die so das ein bisschen anders denken und halt auch mit so einem Hintergrund rangehen. Wir wollen eigentlich gar nicht erklären, wer Laura Palmer umgebracht hat.
Ja.
Aber dann gerade auf Druck wahrscheinlich weniger des Publikums und mehr auf Seite des Senders und der Geldgeberin, dann sagen, nee, jetzt müsst ihr aber langsam mal aufdecken, wer Laura Palmers Mörder ist. Und dann machen sie das, weil sie da in gewisser Hinsicht zugezwungen sind. Und mit Staffel 2 dann. Aber das Interessante ist, dass sie halt mit Staffel 2 dann wiederum neue Elemente einführen, die halt noch viel mehr Fragen aufwerfen. Und so jedes neue Element wirft immer mehr Fragen auf. Und trotzdem gibt es auch so Erklärungen wie die White Lodge und die Black Lodge. Aber was ist jetzt genau? Das ist ja trotzdem, es sind Wörter, aber was ist jetzt, was es bedeutet, das bleibt trotzdem noch diffus. Und dann endet diese zweite Staffel mit so in allen Cliffhangern, die man sich nur allen möglich ausdenken kann. Und die dritte Staffel setzt das überhaupt nicht fort auf die Weise, wie man das eigentlich gewöhnt ist, dass man jetzt irgendwie diese losen Filme wieder aufnimmt, sondern auch an seiner Stelle wirft komplett neue Fragen auf und macht neue Töpfe auf und wechselt auch komplett den Fokus und hat eine ganz andere Tonalität auch. Also das ist also, weil halt wiederum 30 Jahre oder 25 Jahre jetzt nicht spurlos an so einer Serie vorbeigehen, vor allem nicht an den Leuten, die sie machen. Und das finde ich interessant. Also das ist, was Twin Peaks ist. Es gibt diese Welt und es gibt diese Fantheorien, aber es ist trotzdem so extrem tief verwurzelt mit diesem Medium und diesen Filmen und diesen Autoren dahinter und dem Ausdruck, den sie haben und wie sie das formen. Und das schafft es irgendwie genauso, das hinzukriegen, die Ebene, die halt auf so High-Budget, Mainstream-Blockbuster-Franchises, glaube ich, nicht mehr möglich und wo diese Sachen sich irgendwann verselbstständigen, zu einem Markenkern werden, zu einer Erzählwelt, die halt zu Geld gemacht wird und die immer konsistent sein muss und fortlaufen muss und wo wir alle nur als, alle Kreativen, die daran arbeiten, sind nur Besucher und dürfen vielleicht mal was entdecken oder sie dürfen immer nur die gleichen Orte besuchen und aber beschreiben, wie jetzt die Pflanze genauer aussieht oder so da drin, weißt du? Ja, und das muss, glaube ich, aufhören. Weil die Leute reden halt darüber, als ob es real wäre.
Genau,
also
ja.
Also wann kocht Wasser bei 100 Grad? Als ob das so ein ähnlicher Fakt ist. So reden die darüber. Und das ist, aber das geht nur, wenn man das halt zu sehr ernst nimmt und zu sehr denkt, dass es irgendwie eine Faktizität hat. Aber das hat es nicht.
Nee, genau. Die Geschichte, die dir gezeigt wird, ist die Geschichte, die es gibt. So, es gibt keine andere. Es ist nicht so, dass irgendwie ein Filmemacher versucht nicht etwas zu berichten und gibt dir nicht irgendwie so einen falschen Tatsachenbericht, wenn es dir nicht gefällt, so, sondern es ist halt eine Geschichte, die dir nicht gefällt und dann kannst du dich fragen, so, warum gefällt mir die nicht? Das ist auch interessant. So, aber was halt nicht interessant ist, ist dieses, das ist falsch, weil es widerspricht irgendwie, es widerspricht dem Kanon oder, ja, genau. Und genauso halt auch einfach, müssen wir jetzt zurückfinden zu dieser Selbstverständlichkeit, wie früher verschiedene Interpretationen nebeneinander stehen konnten. So, ne? Das war ja lange selbstverständlich. Ne? Ich meine, ich glaube, also bei den meisten Bond-Filmen hat nicht bei jedem neuen Film jemand gefragt, wie passt das jetzt in die Kontinuität? So, ne? Nee. Das war eigentlich jedem klar, dass es keinen Sinn macht. So, und aber jetzt haben wir halt so Sachen, so, dass so das versucht wird, alles in denselben Kanon auch zu vereinheitlichen. Also zum Beispiel die drei großen Leinwandinterpretationen von Spider-Man jetzt auch alle zusammenkommen mussten in
Far From Home?
Ja, irgendwas mit Home. Ich weiß,
die heißen noch alle was
mit Home,
oder?
Die heißen alle Homecoming, Far From Home, Something No Way like Home.
No Way Home,
ja.
Home Alone.
Ja, Spider-Man Home Alone.
I would watch that.
Und selbst, ich meine, wie heißen sie, Spider-Verse-Filme, selbst, hast du die gesehen?
Nee, leider nicht.
Selbst die implizieren schon, dass irgendwie auch in diesem Universum auch Spider-Man 2 zumindest, also der alte Spider-Man 2 Kanon ist. Und die reden auch spezifisch von Kanon. Also ein großer Plotpoint in diesem Film sind sogenannte Kanon-Events. Die jeder Spider-Man in jedem Multiversum muss durch bestimmte Kanon-Events gehen, sonst ist er kein Spider-Man. Na, also zur Verteidigung dieser Filme, ich glaube, dass sie es so ein bisschen so der Setup ist, dass sie es so ein bisschen unterwandern wollen im nächsten Film. Der zweite war ja nur so ein halber Film. Aber trotzdem war das irgendwie einfach, ich fand es absurd, so zu gucken, dass so Figuren so im Kino darüber reden, so was ist Kanon? Was ist unser gemeinsamer Kanon? I don't know. Warum kann das denn nicht einfach eine Geschichte sein? So, warum muss es denn Kanon sein?
Ja. Was sind eure Gedanken zur Wikipediaisierung?
Genau.
Schreibt sie auf ein Blatt Papier.
Ja.
Macht eine Briefmarke drauf. Viel Glück dabei, eine Briefmarke zu finden. Und schreibt sie euren Liebsten.
Oder schreibt sie uns per E-Mail.
Per E-Mail könnt ihr sie auch schreiben, ja. Könnt ihr auch den Zettel abfotografieren und uns per E-Mail schicken.
Genau. So wie Christopher Nolan kommuniziert.
Genau, richtig. So sieht's aus. Genau. Ja, das war die zweite Folge von Podcasten geht ins Kino. Wir warten immer noch auf Carsten. Aber irgendwann wird er kommen.
Irgendwann wird Carsten kommen.
Und wenn, dann wird es ein Prequel geben, das erklärt, was Carsten bis hierhin gemacht hat.
Auf jeden Fall.
Dann verabschieden wir uns an der Stelle und sagen Tschüss. Danke fürs Hören und Tschüss.